Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr das Bild zur Episode gesehen und fragt euch, da meldet sie sich seit Ewigkeiten zurück und dann ausgerechnet mit zwei Büchern, die seit Wochen auf den Bestsellerlisten stehen. Aber ich verspreche euch, das ist keine Verlegenheitslösung. Natürlich habt ihr insofern recht, dass zu Daniel Kehlmanns Lichtspiel gefühlt alles gesagt ist. Kehlmann ist damit literarisch in der jüngeren Vergangenheit angekommen oder wie die britische Schriftstellerin Zadie Smith, mit der er schon lange befreundet ist, zu ihm gesagt hat, endlich machst du mal was mit Nazis. Und Kehlmann hat im gemeinsamen Gespräch im Spiegel eingeräumt, Zitat, als deutscher Autor kann man den Nazis wohl nicht aus dem Weg gehen. Oder man will es irgendwann nicht mehr. Für ihn fühle sich das aber gar nicht an wie ein historischer Roman, denn das sei alles noch sehr gegenwärtig. Und das ist ein Eindruck, den die derzeitige Weltenlage leider tragisch bestätigt. Kehlmann begibt sich in seinem Roman auf den schmalen Grat, auf dem der österreichische Filmregisseur G.W. Papst, G.W. für Georg Wilhelm, in der NS-Zeit balanciert. Und die große Frage ist dabei, wo kippt die Geschichte zwischen doch nur künstlerisch überleben wollen und schuldig werden. Vor allem, wenn künstlerisches Überleben und die Angst um das eigene Leben dicht beieinander liegen. Dazu werde ich euch etwas später eine kleine Passage vorlesen. Doch erstmal zu dem zweiten Buch, das ich zunächst gar nicht auf dem Radar hatte und bei dem ich sehr froh bin, dass es mir sozusagen zugefallen ist. Ich hatte nämlich bei der Frankfurter Buchmesse die Gelegenheit, Reinhold Beckmanns Lesung aus seinem Buch Enne und ihre Brüder zu moderieren. Beckmann spürt darin dem Leben seiner Mutter Enne nach und dem seiner vier Onkel, Franz, Hans, Alfons und Willi. Die Geschwister sind in einfachen Verhältnissen in Wellingholzhausen aufgewachsen, einem kleinen, sehr katholischen Dorf in der Nähe von Osnabrück. Beckmann hat keinen seiner Onkel je kennengelernt, denn alle vier sind im Zweiten Weltkrieg gefallen. Willi, der Jüngste, war gerade mal 17,5, als er einen Monat vor Kriegsende in der Nähe von Kassel erschossen wurde, als Teil eines traurigen letzten Aufgebots, dem sogenannten Volkssturm. Das Buch ist mir nahe gekommen, denn Beckmanns Mutter Enne ist 1921 geboren, wie meine Großmütter, die Jahrgang 1921 und 22 waren. Zwei der Großonkel, mit denen ich aufgewachsen bin, waren wie Beckmanns Onkel in Russland. Von dem einen heißt es, er sei nach Kriegsende aus Sibirien zurückgelaufen. Ein anderer meiner Großonkel hat den Krieg nur überlebt, weil er einen Lungenriss hatte. Sein U-Boot, das ohne ihn ausgelaufen ist, ist nicht mehr zurückgekehrt. Meine Großväter habe ich nie kennengelernt. Der eine war nicht im Krieg, der andere kam in unserem Familienleben nicht vor, weil er meine Großmutter Anfang 1945 direkt nach der Geburt meiner Mutter verlassen hat. Also selbst meine Mutter hat ihn nie kennengelernt. Und wie ich hier schon mal erzählt habe, war ich rückblickend froh, ihm nie begegnet zu sein, denn er war bei der SS. Ich habe da nie weiter nachgeforscht. Mir fehlten die Ansatzpunkte und wohl auch der Mut. Und ich vermute, so geht es vielen. Vielleicht habe ich auch deshalb das Gefühl, als wäre Beckmann stellvertretend für viele Familien auf die Suche gegangen, auch wenn er ganz dicht bei seiner bleibt. Und ich kann sehr gut verstehen, dass er seine Recherchen mit Beklommenheit begonnen hat, weil er nicht wusste, auf was er stoßen würde, wenn er sich auf die Spur seiner Onkel begibt. Er beschreibt die Auseinandersetzung, die er als Jugendlicher in den frühen 70er Jahren mit seinem Vater geführt hat. Mit dem Vater, der, in Anführungszeichen, das Glück hatte, dass ihn ein Lungenschuss getroffen hat. Denn der hat ihn davor bewahrt, erneut an die Front zu müssen. Es ist ein Vater, den der Krieg noch lange im Traumheim gesucht hat. Beckmann wünscht sich, sein Vater und er hätten schon damals Sebastian Haffner gelesen und er schreibt dazu. In seinem Essay Anmerkungen zu Hitler, 1978 veröffentlicht, liefert der Autor Sebastian Haffner, der selbst vor den Nazis fliehen musste, eine kluge Analyse. Präzise stellt er Hitlers Leistungen, Erfolge und Verbrechen gegeneinander auf und resümiert, jetzt zitiert Beckmann Haffner, damals erforderte es aber ganz außerordentlichen Scharfblick und Tiefblick in Hitlers Leistungen und Erfolgen schon die verborgenen Wurzeln der künftigen Katastrophe zu erkennen. Und ganz außerordentliche Charakterstärke, sich der Wirkung dieser Leistung und Erfolge zu entziehen. Zitat Ende. Es geht Beckmann dabei nicht um Entschuldigungen. Im Gegenteil, er zeichnet exzellent nach, wie der Nationalsozialismus sich ausbreitet, wie Instanzen wie die Kirchen versagen. Beckmann und Kielmann spüren beide dem Weg in die Katastrophe nach, zeigen auf, wie sich Maßstäbe verschieben, was für psychologische Mechanismen wirken, wie Entscheidungen vermeintlich und auch manchmal faktisch kein Zurück mehr erlauben. Enne und ihre Brüder sind in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Und schon die Erzählung über die früh verwaisten Kinder und wie man in den 20er Jahren auf dem Dorf damit umging, macht das Buch lesenswert. Hans, der Zweitälteste, war der Bruder, der sein Glück am offensivsten in die Hand genommen hat und als gelernter Schneider mit dem Fahrrad in die Welt aufgebrochen ist und dann bis kurz vor Leipzig gekommen ist. Als er sich verliebt und noch unverheiratet Vater wird, verpflichtet er sich für 12 Jahre beim Militär. Im Frühling 1939 schreibt er seiner Schwester Enne, Zitat aus dem Brief, »Ich werde diesen Herbst Unteroffizier. Dann habe ich es besser, als wenn ich als Schneider arbeite und habe mein sicheres Geld.« Das ist so eine Rechnung, die junge Männer überall auf der Welt immer wieder machen. Und ich erinnere mich noch gut an den jungen US-Deserteur, den ich vor Jahren in Kanada interviewt habe, der auch nur eine Ausbildung bei der Army wollte und keinen Flug in den Irak. Der Herbst, in dem Hans Unteroffizier werden will, ist der Herbst 1939. Und mit Deutschlands Überfall auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. So wie der Krieg Hans überrascht, überrascht er auch den Regisseur G.W. Pabst, der im Mittelpunkt von Daniel Kehlmanns Roman Lichtspiel steht. Pabst gehörte zu den großen Filmregisseuren der Weimarer Republik und trug den Beinamen der Rote Papst. Sein erster großer Erfolg war 1925 der sozialkritische Film Die freudlose Gasse. Mit dem Film hat er Greta Garbo entdeckt. Er hat außerdem den Antikriegsfilm Westfront 1918 gedreht und Brechts Drei-Groschen-Oper verfilmt. Und er ahnte früh, dass es besser wäre, vor den Nationalsozialisten das Weite zu suchen. Bereits 1934 war er in Hollywood. So minutiös wie gerafft erzählt Kielmann, wie Pabst hier künstlerisch scheitert und mit einer Mischung aus gekränkter Eitelkeit und echter Sorge, dass er als Exilant im Land der unbegrenzten Möglichkeiten doch auf unüberwindliche Grenzen stößt, nach Frankreich zurückkehrt. Als Pabst seine kränkelnde, betagte Mutter in Österreich besucht, beginnt der Krieg. Alle Ideen, es in den USA nochmal zu versuchen, sind damit vom Tisch, denn er kann legal das Land nicht mehr verlassen. Und während Pabst sich bei Kielmann in ein inneres Exil flüchtet, sich selbst zu beschwichtigen versucht, sich die Situation schönredet und glauben will, er kommt als Künstler unkorrumpiert davon, wenn er sich nur lange genug wegduckt, wird er nach Berlin einbestellt. Er muss beim Minister vorsprechen, der in der ganzen Szene nur der Minister heißen wird. Kielmann beschreibt das Aufeinandertreffen so albtraumhaft surreal, als sei die Szene einem expressionistischen Film entsprungen. Ich lese euch die Begegnung in Auszügen vor. Der Weg durchs Ministerium dauerte lang. Das Gebäude schien innen größer zu sein als außen. Es überraschte ihn, wie vernünftig ihm dieser Gedanke vorkam. Kleiner Sprung. Pabst hatte ein großes Büro erwartet, nicht aber ein so großes. Der Raum hätte 100 Menschen fassen können. Aber alles, was er enthielt, war ein riesiger Teppich und weit entfernt ein Schreibtisch mit einem Telefon und 2 Stühlen. An der Wand dahinter, so weit weg, dass man blinzeln musste, um es zu erkennen, hing ein golden gerahmtes Bild des Führers. Hinter dem Schreibtisch saß der Minister. Dann lässt Kielmann Goebbels in seiner ganzen Jovialität auftreten. Er wird das Filmschaffen von Pabst loben, es wird ein vergiftetes Lob sein. Er wird dabei betonen, wie bewusst ihm ist, dass Pabst als rot, als kommunistisch, als linker Held gilt. Pabst versucht sich zu widersetzen und er sagt, »Ich habe nicht die Absicht, weiter Filme zu machen.« »Falsche Antwort«, sagt der Minister. »Falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort, falsche Antwort.« Beide schwiegen. Pabst holte Luft, aber der Minister unterbrach, bevor er sprechen konnte. »Jetzt wär's gut, wenn die richtige Antwort käme.« Pabst öffnete den Mund. »Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann«, unterbrach der Minister. »Zum Beispiel KZ.« »Jederzeit«, kein Problem. Aber das meine ich ja gar nicht. Ich meine, bedenken Sie, was ich Ihnen auch bieten kann. Nämlich alles, was Sie wollen. Es ist ein quälendes Spiel, das der Minister mit ihm spielt. Und als Minister und Regisseur auseinandergehen, wird Papst den Hitlergruß erwidern. Im Spiegel sagt Kehmann, auch wenn es zynisch klinge, die Erfindung der Wahrheit sei ein großer Spaß. Für ihn ist klar, ein Roman darf sich von Fakten entfernen. Und man spürt beim Lesen, dass das der Wahrhaftigkeit dienen kann. Am deutlichsten wird das vielleicht am Beispiel von Jakob, den Kehlmann als sensiblen, künstlerisch begabten Sohn von Papst beschreibt. Erst wird Jakob Teil der Hitlerjugend, dann, wie Beckmanns Onkel, als Panzerfahrer Teil der Kriegsmaschinerie. Es wird zum offensichtlichen moralischen Versagen von Papst, dass er den Sohn, der doch schon vor dem Krieg in den USA in Sicherheit war, zurückgebracht hat. In Hitlers Reich und ihn so einer mörderischen Ideologie preisgegeben hat. Das ist die Geschichte im Buch, die für mich noch greifbarer wird als Papsts moralisches Versagen als Künstler, auf das das Buch zusteuert. Und das ist zugleich Stärke und Schwäche des Romans, denn diesen Vorwurf kann man Papst gar nicht machen. Der hatte nämlich zwei Söhne, aber die sind erst in den 40er Jahren geboren. Und dieser Jakob ist eine fiktive Figur. Und er ist dennoch zentral, um von einer größeren Wahrheit zu erzählen. Nämlich wie eine aus den Fugen geratene Gesellschaft eine ganze Generation einer irrsinnigen Ideologie opfert. Wie sich das angefühlt hat, lässt sich zwischen den Zeilen der gut 90 Feldpostbriefe von Beckmanns Onkeln ahnen. Die Briefe haben seine Mutter ihr ganzes Leben begleitet und sie hat sie ihm gar nicht so lange vor dem Tod überlassen, gewissermaßen mit dem Auftrag, etwas daraus zu machen. Sie sind ein unmittelbares Zeugnis der Zeit. Und obwohl von Anfang an klar ist, diese vier jungen Männer werden sterben, erwischt es mich beim Lesen dann doch kalt, als der erste fällt. Und mich hat sehr bewegt, wie Franz, der Älteste, der selbst zu der Zeit in Russland stationiert war, versucht, seine Schwester Anne zu trösten und ihr Mut zuzusprechen. Ich möchte euch zum Abschluss dieser Folge diesen Brief vorlesen. Russland, den 22.10.42. Liebe Schwester Anne, für deinen Brief vom 13.10., den ich soeben erhalten habe, sage ich dir recht vielen Dank. Ja, Anne, ich fühle mit dir diesen tiefen Schmerz. Unser lieber Bruder Hans ist leider nicht mehr unter uns. Wir müssen uns aber über diesen bitteren Schmerz hinwegsetzen. Vergessen bleibt er uns niemals. Er ist tot, aber er soll mit uns weiterleben. Das Schönste, was er uns noch hinterlassen konnte, ist sein Töchterchen, die kleine Inge. Ein besseres Vermächtnis hätte er uns nicht geben können. Er hat noch dazu beigetragen, dass unser Name nicht ausstirbt. Die kleine Inge muss uns vor allem sehr nahe bleiben. Von Lisbeth habe ich auch einen recht schmerzlichen Brief bekommen. Ihr ist das Teuerste und Liebste genommen. Von ihr habe ich nun auch erfahren, wo er gefallen ist und wo er seine letzte Ruhe gefunden hat. Ein feindlicher Granatsplitter hat ihn getroffen. Anhand seiner Einheit habe ich auch geschrieben und noch um einige Aufnahmen von seiner letzten Ruhestätte gebeten. Wenn Alfons nun bald in Urlaub kommt, wird er mit schwerem Herzen kommen, aber noch schwereren Herzens von zu Hause weggehen. Wer Russland nicht gesehen hat, kann sich auch keine Vorstellung machen. Und du, liebe Schwester, musst dich auch über diesen Fall hinwegsetzen. Manche Träne ist gerollt, aber auch diesen Schmerz müssen wir vergessen. Mach dir keine Gedanken um mich. Hast du auch an eine Todesanzeige für mich gedacht? Nun, für heute genug. Es grüßt recht vielmals dein Bruder Franz. Bleib gesund. Die Todesanzeige, um die Franz da bittet, ist nicht seine, sondern die Trauerkarte für seinen Bruder Hans. Doch am Ende des Kriegs wird Anne um alle Brüder trauern. Als Reinhold Beckmann seine Recherchen abgeschlossen hatte und mit dem Schreiben beginnen wollte, fand er sich stattdessen Tage vor dem Fernseher wieder. Der Ukraine-Krieg hatte begonnen und plötzlich tauchten die Orte, die er aus den Briefen seiner Onkel kannte, in den Nachrichten auf. Vielleicht fragt ihr euch, muss ich in diesen Zeiten Bücher über den Krieg lesen? Und natürlich müsst ihr das nicht. Ich lege euch dennoch beide Bücher ins Herz. Sie ergänzen einander auf ganz unerwartete Weise. Anne und ihre Brüder von Reinhold Beckmann ist bei Propylen erschienen und hat 346 Seiten. Lichtspiel von Daniel Kehlmann hat 478 Seiten und ist bei Rowohlt herausgekommen. Beide Bücher sind als Hardcover erschienen und kosten jeweils 26 Euro. Es gibt übrigens zu beiden Büchern eine Leseprobe. Ich stelle euch Links dazu in die Shownotes. Und ich plane jetzt wieder regelmäßiger bei euch zu sein. Und wenn euch Feiste Bücher gefällt, empfehlt den Podcast gern weiter. Wenn ihr auf Abonnieren klickt, kostet euch das nichts, hilft mir aber wahrgenommen zu werden. Und gerade nach der Podcastpause tätet ihr mir damit einen echten Gefallen.